Ja, also in Jalta ist die Situation ganz normal, der gewöhnliche Alltag, die Menschen arbeiten, die Menschen sind ruhig, egal wer das ist, Russe, Ukrainer oder Tatare oder die andere Nationalität. Und ich habe kein einziges Wort gehört, dass man da an Russland da sich schießen will oder so. Aber im Ganzen, auf der Krim ist natürlich die Situation ganz, ganz gefährlich. Und die Einmischung von Russland merkt man schon überall, am Flughafen, in Simferopol, Belbek, Balsaspol, der Flughafen. Und in Simferopol natürlich die Situation beim bewaffneten Menschen auf den Straßen und Panzer und die Leute geben sich schon offen, dass die Uniformierten, dass sie von der russischen Armee sind. Aber sie machen geben keine Kommentare, sie sprechen mit den Journalisten gar nicht. Und das ist wirklich eine ganz gefährliche Situation. Also Russland hat sich eingemischt, eindeutig.
Zwei Wochen später, Horst Lupe vom Freiburger Friedensforum.
Was sagen Sie aus dem Freiburger Friedensforum zu dem Einschreiten der russischen Truppen auf der Krim?
Also erstens mal, das Einschreiten der russischen Truppen basiert auf einem Vertrag, den die Ukraine mit Russland geschlossen hat, nachdem die Sowjetunion aufgelöst wurde. In dem Vertrag steht, dass die Insel Krim stationierte Soldaten haben darf von der russischen Seite in dem Zusammenhang mit der russischen Flotte, die diesen Hafen dort auf der Krim, Sevastopol.
Aber Entschuldigung, das ist doch ein Stationierungsabkommen. Das berechtigt doch nicht, die Insel zu besetzen, dort ukrainische Soldaten praktisch einzuschließen, ukrainische Schiffe im Hafen zu blockieren. Das verstehe ich nicht ganz.
Es ist schwierig mit diesen Nachrichten, die wir kriegen, die sich zum Teil stark widersprechen.
Aber dass die Krim von russischen Truppen besetzt worden ist, ist ja kein... Ja,
sondern die haben Stationierungstruppen dort vertraglich gesichert und die haben sie anscheinend erweitert. Das kann sein. Das ist überhaupt nicht zu überprüfen. Aber
doch, das kann man überprüfen. Also es hat ja Versuche gegeben von OSZE-Beobachtern, dorthin zu gehen. UNO-Beobachter will man nicht.
Die waren bisher nicht da, die OSZE.
Doch, die waren da. Wurden nicht reingelassen.
Ja, die sollen jetzt doch reingelassen werden.
Am Tag, an dem dieses Interview ausgestrahlt wurde, hat Putin die Krim annektiert. Ein Jahr später sprach Radio Dreieckland mit Mükremin Şahin vom Kulturverein der Krimtürken in Ankara.
Şimdi somut hal ne diye bu işgalin etkisi nasıl hissediliyor?
Wie ist nun die konkrete Lage? Wie werden die Folgen der Besetzung erfahren?
Efendim şimdi Kırım Tatarların kendi demokratik bir takım kurduğu müesseseler var. Yani kendi
Mein Herr, die Krim-Tataren haben einige selbstgeschaffene demokratische Strukturen. Sie haben ein eigenes Parlament und Regionalparlamente. Aber die gewählten Vertreter erfahren nun ständig Druck. Damit sollen sie gezwungen werden, mit der russischen Verwaltung und der russischen Regierung zusammenzuarbeiten. Auch auf das Volk wird Druck ausgeübt, dass sie mit Leuten zusammenarbeiten, die die Besetzung anerkennen. Eigentlich wollen die Krim-Tataren von den Leuten geführt werden, die sie selbst gewählt haben. Wie Sie wissen, haben nun einige Embargos auf der Krim begonnen. Es verkehren keine Flugzeuge und Schiffe. Die Ökonomie ist in einem äußerst schwierigen Zustand. Die Bevölkerung hält das aus, weil sie denkt, dass es nur ein vorübergehender Zustand ist. Das wirkliche Problem ist die Rückkehr zur Ukraine, zu einer territorial unversehrten Ukraine. 90-95% der Krim-Tatarinnen und Tataren denken so. Aber genau deshalb übt die russische Regierung ständig Druck auf die Volksvertreter und hervorragende Persönlichkeiten und auf das Volk selbst aus. Von den gewählten Vertretern wurden 3 oder 4 ausgewiesen. 21 junge Krim-Tataren werden vermisst. Von ihnen wurden 3 nachher tot aufgefunden.
Wie sind sie verschwunden?
Evet, evet. Yani evlerinden işine giderken, okula giderken efendim bir minibüs ya da bir takım milisler tarafından, maskeli milisler tarafından kaçırıldı bunlar. Ve bu bütün dünya tarafından biliniyor.
Während sie ihre Häuser verlassen haben, zur Schule oder zur Arbeit gegangen sind, wurden sie mit einem Minibus von ein paar maskierten Milizionären entführt und alle Welt weiß es.
Ve bir tanesinin, Reşat Ahmet o mesela, bunun videosu da var. Milisler tarafından.
Und von einem von ihnen, Veşat Amedov, gibt es sogar ein Video. Mitten in der Stadt kamen 4, 5 Leute, nahmen ihn unter den Arm und zwangen ihn in einen Minibus einzusteigen. Und 3 Tage später wurde seine Leiche gefunden. So einen Druck gibt es gegen Leute, die die russische Herrschaft nicht akzeptieren und eine führende Rolle in der Gesellschaft spielen. Das ist der Zustand.
Das Schicksal der nicht-russischen bzw. nicht-Putin-loyalen Bewohnerinnen der Krim ist in Deutschland für niemanden ein Thema. Stattdessen macht man sich viele Sorgen um den russischen Marinestützpunkt Sewastopol auf der Krim und hat deshalb auch Verständnis für die Annexion der Krim, auch wenn zumindest von einigen eingeschoben wird, dass das ja eigentlich völkerrechtswidrig war. Doch sei es drum. Hören wir dazu Andreas Zumach im Gespräch mit Radio Dreieckland.
Und was macht diese Regierung? Am ersten Tag im Amt, das ist 22. Februar 2014, sie erklärt das Stationierungsabkommen mit Moskau für unwirksam, unter dem russische Marinesoldaten in der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim stationiert sind und diesen Hafen nutzen können. Und der Hafen Sewastopol, wenn Sie die Karte mal sich vor die Augen nehmen würden, ist der einzige Zugang für die russische Marine ins Schwarze Meer.
Nachzutragen ist, dass sich für die Kündigung des Stationierungsabkommens keine Belege finden ließen. Andreas Zumach wollte auf Anfrage seine russische Quelle schicken, hat das aber nicht getan. Vermutlich ist er einer bewusst lancierten Falschmeldung aufgesessen. Doch was ist heute? Die russische Marine musste sich aus Sewastopol wegen ukrainischer Angriffe weitgehend zurückziehen und siehe da, sie hat noch andere russische Häfen am Schwarzen Meer gefunden. Der Konflikt um die Krim und im Donbass wurde seinerzeit mit dem Minsk-II-Abkommen eingefroren. Wenn man einen schwelenden Konflikt, der über die Jahre 14.000 Tote gefordert hat, überhaupt als eingefroren betrachten kann. Mittlerweile hat Putin zum 2. Mal die Ukraine überfallen und wieder ist von Einfrieren die Rede. Keine Frage, es wäre schön, wenn morgen die Waffen schweigen würden, wenn nicht noch mehr Menschen getötet oder verstümmelt würden. Aber kann man diesen Konflikt wirklich einfrieren? Das Beispiel Krim und Donbass spricht dagegen. So sehr der Pazifismus im Prinzip auch recht hat, auf die Frage, wie mit einem wirklichen Eroberer umzugehen ist, hat er keine Antwort. Vielleicht fällt auch deshalb die Kritik an Russland immer so schwach aus, weil man gegenüber einem wirklichen Imperialisten kein Instrumentarium hat.